herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Büros für Filmangelegenheiten. Ich freue mich sehr, dass ich heute Philipp Eichholz hier habe. Hallo Philipp.
Hallo Petra.
Du hast einen Film gemacht, der demnächst ins Kino kommt, deswegen sprechen wir drüber und ich hoffe, dass sehr viele Leute das zum Anlass nehmen, den Film dann auch anzuschauen. Dein Film heißt Luca tanzt leise und ihr könnt euch den 19.01. vormerken. Bevor wir jetzt über den Film sprechen, wollte ich mal ganz kurz eine Bitte an alle, die da zuhören, raussenden. Kommentiert doch mal was, gebt doch mal Feedback, wie ihr das hier findet oder ob ihr gerne was anders hättet, ob euch was fehlt, wie ihr meine Filmauswahl findet oder die Gespräche. Ich hätte so gern mal eine Rückmeldung, das wäre total toll, es kommt so wenig und vielleicht hört gar keiner zu. Also vielleicht hört niemand zu, das wäre sehr traurig
und also, ich hätte gerne mal. Meine Mama wird das hier hören und meine Oma auch, es sind schon mal zwei.
Gut, sehr gut, genau, das freut mich schon mal. So, mein Vorschlag zum Film ist, damit ihr wisst, worum es da geht, dass ich den Inhalt mal erzähle, so wie ich den Film gesehen habe und du danach erzählst, wie es dazu gekommen ist, also was dich bewegt hat, den Film so zu machen. Es geht um Luca. Luca ist so Mitte, Ende 20 und sie sagt von sich selber, sie hatte so zwischen 15 und 25 eine dunkle Phase oder dunkle Jahre. Die sind jetzt aber so mehr oder weniger vorbei. Sie ist jetzt so im dritten Jahr vom zweiten Bildungsweg, also kurz vor den Abi-Prüfungen. Und ja, es geht nicht alles glatt. Also es gibt Hürden, zum Beispiel Mathe. Ist einfach schwierig, kann sie nicht gut. Sie hat mit Depressionen zu tun, die eben der Grund für die dunkle Phase waren, die einfach immer noch einfach vorhanden sind, die ihr das Aufstehen manchmal doch sehr schwer machen. Und es gibt ja eine Familie, die nicht immer einfach ist, eine Mutter, die sehr bestimmte Erwartungen an sie hat. Es gibt, ja, ich weiß gar nicht, einen Freund, einen Ex-Freund. Also es gibt jemanden, zu dem sie eine Beziehung hat, die unklar ist, der mehr Leid als Glück in ihr Leben bringt. Also ganz, ganz klar Leid bringt. Und die schwierigsten Sachen.
Tragisch an, aber der Film hat ja auch Humor.
Der Film hat total viel Humor und es gibt ja auch Hilfen in ihrem Leben, die Dinge, die ihr einfach ja so über den Alltag helfen und auch durch die Schule, also durch den Alltag und insgesamt hilft ihr Hund Martha, ein sehr süßer Hund, der jetzt bei ihr lebt und ihr auch hilft, einfach rauszugehen und über die Wiese zu hüpfen.
Ihren Alltag zu strukturieren.
Ne? Und zu strukturieren, genau, denn der Hund muss ja raus, um Pipi zu machen und so. Dann geht man dann mal in den Park oder ums Eck. Dann gibt es Kurt. Kurt ist ein Mitschüler von ihr, der ihr ja mit der Schule hilft, weil der kann Mathe und sie hilft ihm dafür mit Englisch. Und sie hat eine ganz tolle Oma, die ihr auch hilft und Unterstützung gibt. Das ist so die Situation, die Geschichte spielt sich ab in wenigen Wochen eben vor der Prüfung, beziehungsweise dann bis zur Prüfung hin. Und ja, du hast ganz richtig gesagt, es klingt so tragisch. Das ist ja ganz wichtig, ne? Dass es nicht so tragisch ist. Man könnte sagen, ein Film über Depressionen ist es überhaupt nicht, obwohl das eine wichtige Rolle spielt. Was ist denn für dich so der Anlass gewesen, der Zugang? Also wie kam es, dass du genau diesen Film so gemacht hast?
Naja, es gibt in meinem Umfeld eine Menge Leute, die unter Depressionen leiden, unter anderem ich auch. Und also ist gerade akut, ist alles toll, aber in meinen 20ern definitiv hatte ich auch die Phase, wo ich nicht aus dem Bett rausgekommen bin und wo ich irgendwie sehr selbstzerstörerisch war in vielen Belangen. Und dieser Film wurde jetzt akut halt durch etwas getriggert, was halt direkt in meinem Umfeld passiert ist, was mich halt sehr aufgewühlt hat. Und irgendwie, wusste ich nicht damit umzugehen und es war in mir drin und ich bin irgendwie 3, 4 Tage bei mir zu Hause rumgelaufen und habe die Decke angestarrt und hatte so eine Energie in mir und ich wusste nicht, wohin damit. Und welches Sportler hätte ich wahrscheinlich Sport gemacht, keine Ahnung, aber also habe ich mich dann irgendwie hingesetzt und habe das dann alles rausgeschrieben irgendwie und nach 3 Tagen war dann irgendwie der Film fertig geschrieben, so auf 10 Seiten, 35, 36 Szenen grob. Beim Schreiben habe ich schon an Martina Schöne-Radunski gedacht, die ich nicht persönlich kannte. Ich kannte sie aus Tom Lass' Film Captain Oscar, wo ich sie hammergeil fand, also in ihrer Performance. Sie spielt eine abgedrehte Psychopathin, die sehr unterhaltsam ist in dem Film. Und hab sie dann auf Facebook kontaktiert und
so macht man das Casting heute.
Das darf ich gar nicht sagen, ne? Ja, ich habe die Agentur umgangen, das macht man aber nicht, das ist ganz unhöflich. Und habe gefragt, hey, wir kennen uns nicht, aber ich habe hier eine Rolle für dich, vielleicht hast du ja Bock, das mal zu lesen. Da haben wir uns einen Tag später irgendwie am S-Bahnhof Tempelhof auf dem Filterkaffee wirklich getroffen. Ich habe die 10 Seiten hingeschoben, bin eine Runde spazieren gegangen, kam wieder und hat gesagt, okay, sie macht's. 3 Wochen später haben wir gedreht. Also dieser Film kam sehr, Film ist ja immer ein sehr reflektiertes Medium. Von der Idee bis man so einen Film dann dreht, vergehen meistens 3 bis 4 Jahre und man hat das mit Tausenden von Leuten durchgekaut, geredet, die ganzen Kinderkrankheiten rausbekommen und so weiter. Hat seine Vor- und Nachteile, ganz klar. Ne? Dieser Film ist von der Idee bis zum ersten Drehtag waren es 3 Wochen. Und der kam komplett aus dem Bauch und war komplett nicht reflektiert. Und quasi, wir haben das Drehbuch immer wieder überarbeitet, während wir gedreht haben. So, das war Konzept, klar, weil natürlich gewisse Kinderkrankheiten sind in so einem ersten Draft immer drin. Aber wir haben das eben gleich mit aufgenommen, die Arbeitsweise. Wir wussten, dass es ungefähr dahin wollen wir in der Geschichte. Und waren aber so frei, jeden Tag eventuell Sachen zu ändern.
Du hast eben auch sehr schön gestikuliert, als du es beschrieben hast. Und aus dem Bauchhaus wäre jetzt auch mein
Interpretation. Wunderbar für einen Podcast, ja.
Ja, aber du hast es ja auch dann gesagt, aus dem Bauch heraus. Genau so sah es auch aus. Also die Struktur, das finde ich tatsächlich sehr erstaunlich. Du hast relativ wenig Personal in dem Film. Die Martina Schöne-Radunski als Hauptdarstellerin hast du erwähnt. Wir kommen auch noch mal auf ein paar andere. Mhm. Das muss ja dann auch passen. Also ich finde es wirklich erstaunlich, wie gut die Figuren zusammenspielen, wie dadurch so eine Szenerie entsteht, eben die Person Luca ganz klar in der Mitte und die Einflüsse oder das, was in ihrem Leben eine Rolle spielt, ob positiv oder negativ, so quasi um sie herum. Also es gibt eine Mutter und sobald die
auftritt. Spielt von der wunderbaren Claudia Jakob.
Genau, ganz, ganz schön. Sobald die auftritt, ist Spannung da. Also schon bevor man weiß, dass sie ihre Mutter ist, weil sie gleichzeitig auch ihre Lehrerin ist in der Abendschule, merkt man so, da ist irgendwie, die ziehen so, aber nicht in der gleichen Richtung.
Die Rolle basiert definitiv auf meiner eigenen Mama, die auch Lehrerin ist. Ich war das Albtraumkind für jede Lehrerin wirklich, glaube ich, weil ich dermaßen kein guter Schüler war. Also ich war immer nur dann gut, wenn es mich wirklich interessiert hat. Und mit 14, 15 hat mich sehr wenig interessiert, außer Film.
Ja, zumindest das, was in der Schule so angeboten wird.
Ja, genau. Und ich hatte eine Begeisterung für Englisch, aber Englisch war ich auch dann in der Schule selber witzigerweise überhaupt nicht talentiert drin. Meine Englischlehrerin war immer verblüfft, mit was für eine Begeisterung ich in ihrem Unterricht sitze und dann nur 3 schreibe, mehr oder weniger. Aber im Nachhinein halt ist jetzt Englisch wie ich lese alle Romane auf Englisch, ich schaue alle Filme auf Englisch. Also irgendwie die Begeisterung vom Film hat mich dann ins Englische gebracht, trotz allem. Aber ich war schon nicht einfach als Schüler. So, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich war ein Träumer. So, ich habe in einer Mathearbeit auf mein Löschblatt Drehbuchideen geschrieben damals und habe ein leeres Matheheft abgegeben, habe das Löschblatt mit rausgenommen danach und damit konnte ich ganz okay leben, natürlich sie weniger.
Deine Mutter, die gehofft hat, dass du die Schule dann auch noch irgendwann schaffst. Das ist genau die Rolle, die halt Claudia Jakob da spielt als Mutter von Luca. Also so, nun mach doch mal, du kannst doch jetzt nicht dich hängen lassen. Ich sehe gar nicht, dass du was tust. Also die auch einen großartigen Satz in der Wohnung steht und sagt, ja, du müsstest dich doch jetzt mal langsam bewerben. Hier in 3 Wochen hast du deine Prüfung, was soll denn danach passieren? Ich sehe gar nicht, dass du dich bewirbst. Mhm. Und Luca nur sagt so, ja, soll ich das dann an die Wand kleben oder wie stellst du dir das vor? das, was passiert durch die Personen, die da noch sind, das fand ich irgendwie, dafür, dass ihr so, oder du so wenig Zeit hattest, hat mich das echt beeindruckt. Also du hast aus deinem eigenen Leben quasi das geschöpft, was da auch reinpasst.
Zu wenig Zeit,
ne?
Gesagt, aber ich glaube halt, dass es auch mit mehr Zeit wäre in dieser Szene nicht besser geworden. Die waren halt, die kamen halt direkt aus meinem eigenen Leben. Auch die Szene, es gibt eine Szene, wo die drei irgendwie mit, also Mama, Oma und sie irgendwie in Essen haben und die Oma nimmt ihre Enkelin jeden Satz in Schutz und die Mama greift die Tochter an, mehr oder weniger. Und es ist für Außenstehende vor allen Dingen eine sehr komische Szene, wenn man nicht selbst gerade an diesem Tisch sitzt, wirklich selber privat. Und ich hatte diese Gespräche halt bei mir zu Hause auch damals, was mache ich mit meinem Leben? Und dann die 30 kam immer näher und meine Güte, ich meine Kurzfilme, Musikvideos.
Kennst du das? Wenn du es nicht schaffst, früh morgens aus dem Bett aufzustehen und das über eine längere Zeit und du kannst nichts dagegen machen, du zwingst dich, aber es hat keinen Zweck, keinen Sinn. Du schaffst es nicht zu essen, dir Unterwäsche anzuziehen oder dich zu pflegen oder ich habe schon so viele Monate und vielleicht sogar auch Jahre daran verschwendet irgendwie. Und ich dachte, ich krieg's nicht hin, ich schaff's nicht, mich irgendwie in diesem Leben zurechtzufinden. Ich schaffe es nicht, die Spur zu halten. Und dann kam Martha und es hat sich geändert, weil jetzt weiß ich, ich muss mindestens zweimal am Tag raus, ich muss mit ihr laufen, wir gehen spazieren, ich muss mich um diesen Hund kümmern. Und es klappt. Hattest du auch mal so eine Phase?
Ja.
Ich meine.
Also ich hatte keine Martha. Ich hatte meine Autos zum Beispiel. Die musste ich pflegen. Die wurden immer mehr. Musste ich immer viel pflegen. Früh aufstehen. Arbeiten musste ich.
Ja.
Dann hatte ich auch eine Tochter. Die musste in die Schule.
Oh.
Das sind so Sachen. Du musst ja früh aufstehen. Muss ich eigentlich noch was tun jetzt? Für Englisch. Prost.
Was war das?
Das war unanständig.
Süß. Nein, das war to burp in Englisch.
To burp?
Ja, yeah, to burp.
Rülpsen heißt to burp?
Ja. Yeah. Sag mal einen Satz.
I'm burping?
I am burping, correct.
Ich war jetzt nicht an der Elite-Filmhochschule selber. Das heißt also, dass ich irgendwann mal ein Diplom haben werde für irgendetwas, war also auch nicht gegeben. Und dementsprechend hat sich dann der Druck immer mehr so aufgebaut, was ich mit meinem Leben überhaupt mache. So, was Gott sei Dank mittlerweile zumindest ein vorübergehendes Happy End gefunden hat, denn durch meinen ersten Film Liebe mich, der dann, als ich 31 Jahre alt war, bei den Hofer Filmtagen quasi Premiere gefeiert hat, seitdem ist eigentlich zu Hause alles entspannt, weil die sehen irgendwie, es geht vorwärts. Dann kam Luca direkt danach jetzt und ich habe jetzt gerade für RTL irgendwie eine Krimiserie Regie geführt und zum ersten Mal wirklich Geld verdient mit etwas, mit meinem Handwerk. Habe schon den nächsten Film auch abgedreht, einen persönlichen Film auch wieder ohne, also meine ersten drei Filme sind ja komplett ohne Filmförderung entstanden, ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, weil ansonsten kann man auch in 3 Wochen keinen Film anfangen zu drehen, weil natürlich das System zu Recht wahrscheinlich braucht man ein bisschen mehr, die brauchen ein paar mehr Infos mehr zu deinem Film, bevor sie dir Geld geben, was ich verstehen kann. Also deswegen haben wir es gar nicht probiert, es war keine Option da. Ich meine, fairerweise muss ich sagen, das Medienboard Brandenburg, die haben mir eine Mail geschrieben nach Liebe mich und haben, weil meine Produktionsfirma heißt ja von Oma gefördert und die haben mir nach Liebe mich eine Mail geschrieben damals und haben gesagt, hey, falls, wenn du was Neues hast, sag doch mal was, dann musst du deine Oma vielleicht nicht den nächsten Film fördern. So.
Die kamen wirklich von alleine auf dich zu?
Ich habe eine Mail von denen bekommen, ich fand das total klasse. Nur in der Art, wie ich halt arbeite, so schnell aus dem Bauch heraus, macht es nie Sinn, da aktuell immer einzureichen. Ich meine, wir arbeiten im anderen Drehbuch gerade seit 2 Jahren, vielleicht ist das das Buch, mit dem wir dann gehen und das probieren. Aber jetzt, Luca, musste einfach dann gemacht werden, wo es gemacht werden musste, Punkt. Und jetzt diesen Sommer haben, es war Sommer 2016, haben wir den dritten Film jetzt schon gedreht mit der Viktoria Schulz und Daniel Sillmann und Alexander Radenkovic, drei tollen Schauspielern. Und ich genieße es, diese schnelle Arbeiten auch wirklich irgendwie. Also weil irgendwie jetzt kommt Luca ins Kino und ich habe aber den nächsten schon abgedreht und es gibt mir eine gewisse Freiheit, egal wie Leute jetzt Luca aufnehmen werden, ob sie ihn mögen oder scheiße finden, und das Internet kann sehr laut sein, wenn sie etwas scheiße finden, natürlich. Es tut natürlich trotzdem weh, aber es kann mich nicht mehr beeinflussen, so auf die Folgearbeit.
Das habe ich schon mal gehört. Ich kann jetzt niemanden zitieren, aber...
Wahrscheinlich war es Axel, weil der macht ja auch einen Film pro Minute.
Ungefähr, also das ist sehr gut möglich, dass das von Axel Ranisch kam. Auf den kommen wir auch noch zu sprechen. Dieses gute, ich kann jetzt nicht Ende sagen in deinem eigenen Leben, denn das Filmemachen und so weiter, das geht ja wirklich gerade erst los, aber eine gute Tendenz, eine positive Perspektive war dir ja auch wichtig, in Luca Tanzt leise reinzubringen. Also das Thema auf so eine Art zu behandeln oder so eine Geschichte zu erzählen, dass am Schluss wirklich ein Lichtblick ist. Ne?
Also das Wort Depression wird nicht einmal ausgesprochen in dem Film, ja, obwohl es um Depression geht, und ich glaube, das war gar nicht so bewusst gesetzt, ist aber so passiert irgendwie, weil wenn man das hat, redet man selbst gar nicht so oft darüber in der Form. Was mir wichtig war halt irgendwie, dass trotz, wenn es einem scheiße geht, kann es trotzdem sehr witzig sein für den Zuschauer als außenstehende Person. Das ist nicht immer witzig für die Figur, aber es gibt halt so situationsbedingten Humor, den das Leben halt so hat, wenn man einfach nur manchmal beobachtet. Und das Thema in dem Film ist hart, Depression. Das ist auch ein hartes dritter Akt, was dann passiert in dem Film. Ich will es hier nicht spoilern, aber es passiert auch was sehr körperlich Gewalttätiges am Ende. Und trotz allem hat der Film, finde ich zumindest, eine Leichtigkeit die ganze Zeit irgendwie dabei, die es hoffentlich einfach macht, dabei zu bleiben. Weil es ist schwer, also ich finde es halt nicht so schwer, über ein ernstes Thema einen ernsten Film zu machen, sondern über ein ernstes Thema etwas zu machen, das, wo man trotzdem auch lachen darf und sich hoffentlich ein bisschen damit bindet an die Hauptfigur.
Ja, also das muss ich auch nochmal sagen, Martina Schöne-Radunski ist wirklich fantastisch, so aus vom ersten Moment an, wo man sie sieht, wie sie im Bett liegt und die Augen schon auf hat, der Wecker piept, also da ist eigentlich schon so das Thema gesetzt, so warum denn nicht aufstehen, wenn man schon wach ist und der Wecker auch klingelt? Ich kenne das Gefühl auch. Mhm. So, erstmal liegen bleiben, aber da ist ja der Hund. Also der ist noch gar nicht im Bild, aber da gibt es so einen, sie guckt dann so rüber, glaube ich, und steht dann auch auf. Also sie ist wirklich so toll und ich habe nicht das Gefühl, ich habe einen Dokumentarfilm gesehen, aber es hatte was Dokumentarisches. Also ich habe wirklich ihr zugeschaut, als würde ich der Person zuschauen. Ich habe nicht über Schauspiel nachgedacht oder so.
Das ist ihre, das ist wirklich sie. Das ist, was sie ganz, ganz toll macht. Das habe ich auch, der Film war natürlich jetzt schon mal auf Tour. Ich war mit dem Film letztes Jahr komplett auf Tour, auf Filmfestivals in Deutschland und eben auch in Mexiko, Frankreich und Mallorca sogar. Und witzigerweise, Leute, auch da kam immer die Frage, ist sie eine Schauspielerin? Also so, weil sie macht das so mühelos, dass du wirklich einfach es glaubst und gar nicht drüber nachdenkst, es ist jetzt, also wow, das spielt die toll, sondern es ist so ein zurückgenommenes Spiel bei ihr, dass man einfach dabei ist. So.
Genau, also der Gedanke, das spielt sie toll, der kommt nicht auf, weil
deswegen gewinnen wir keine Preise dann mit dem Schauspiel scheinbar, wir sind immer nur nominiert.
Oh.
Ach Quatsch, alles gut.
Ihr wart euch offensichtlich auch sehr einig, wie ihr diese Figur erzählt. Also wie sie muss ja erstmal verstehen, du hast also kein ausführliches Drehbuch gehabt, du hast nicht 100 Seiten hingelegt, wo alle Dialoge drin stehen.
Wir hatten 10 Seiten und eine halbe Stunde Gespräch an einer U-Bahn-Station mit Filterkaffee, genau. Und wir waren uns in ganz vielen Belangen einig und ich hatte ein gutes Gefühl mit ihr. Ich habe die Rolle ja auch für sie geschrieben. Am ersten Drehtag war ich natürlich sehr nervös. Oh mein Gott, also hoffentlich ziehen wir jetzt hier in dieselbe Richtung. Nach dem ersten Drehtag war ich beruhigt. So, also dann dachte ich, okay, das wird hier was. Und
der chronologisch gedreht? Also habt ihr das
wir
am Anfang
probiert. Die erste Szene im Film ist wirklich die erste Szene, die wir gedreht haben. Danach wurde es dann ein bisschen kruder in der Mischung leider, weil auch dann natürlich das Drehbuch immer überarbeitet wurde. Und ich habe auch bei diesem Film nebenbei wie schon bei Liebe mich, ich habe fast für alle Figuren die Rollen geschrieben, also für alle Schauspieler diese Rollen geschrieben. Also für den Kurt, den Hans-Heinrich Hardt und Claudia Jakob als Mama und die Oma von Axel Ranisch, Ruth Bickelhaupt. Tobi Borchers, der Tobi spielt im Film, und da, ich habe für alle, wir haben nur eine Rolle gecastet, und das war die Rolle der besten Freundin. Ansonsten wurden alle, gab es die Rollen gar nicht ausgeschrieben für alle Schauspieler, sondern ich habe immer direkt die Schauspieler gefragt, für die ich die Rolle auch geschrieben habe, und war bisher wirklich sehr glücklich damit, wirklich diese Schauspieler dann auch zu bekommen.
Ja, das ist wirklich, ist mir auch aufgefallen. Also Hans-Heinrich Hardt, kannst du Titel sagen, wo der schon mal...
Den ganzen Brüggemann-Film spielt er mit, Dreizimmerküche Bad, da hatte diese wunderbare Szene, wo er seinen Kindern beim Weihnachtsfest mitteilt, dass Mama und Papa seit 17 Jahren getrennt sind. Überraschung. Er spielt in allen Brüggemann-Filmen fast mit. Er ist ein ganz toller Schauspieler, der irgendwie immer so in Nebenrollen auftaucht und bei TV-Filmen oft die Episodenrolle hat, und hier hat er mehr so eine Art Hauptrolle für mich gehabt in dem Film. Auch wenn Luca die absolute Hauptrolle ist, er ist schon eine sehr wichtige Figur in dem Film. Mehr als so eine kleine Randfigur.
Ja, mir ist auch aufgefallen, dass er, bei dem hätte ich mich auch gefragt, so ist der vielleicht wirklich Schüler in dieser Schule? Also der auch auf so eine Art so beiläufig oder zurückgenommen. Ich finde das ganz faszinierend, wie die Wirkung ist, nämlich eben, also ich hatte den jetzt, ich bin mit Gesichtergedächtnis nicht so gut, also ich dachte nicht, ach, den kenne ich ja schon aus 10 Filmen, sondern der war für mich halt irgendwie der...
Er spielt bei Axel mit, bei Alki Alki. Spielt er die Sucht der Oma in der Suchtklinik.
Ah, ja, stimmt. Er ist das. Stimmt.
Alki Alki, jetzt auf iTunes. Oder Amazon, ich weiß nicht genau.
Echt? Oh ja, die Werbeeinblendung. Mhm. Ach, da haben wir ja
Axel,
schon wieder.
Axel, du schuldest mir Geld.
Schon wieder eine Verwendung.
Ich bewerbe den Film meiner Freunde und nicht meinen eigenen. Ich bin nicht gut darin.
Ja, aber dann wird das natürlich umgekehrt dann auch mal passieren. Also, ja, na, ich könnte ja so ein Konzept, ich lade nur Menschen ein, die hier die Filme ihrer Freunde bewerben. Das ist eigentlich ein schönes Konzept. Ja. Es gibt, du hast es erwähnt, eine sehr gewalttätige Szene in dem Film, da ihr vieles während des Drehs entwickelt habt und eben Dialoge und die Szenen so improvisiert waren. Ich könnte mir vorstellen, da ist einiges leichter zu improvisieren und zu spielen als anderes. Und so eine Gewaltszene, die ja wirklich überzeugen muss, was sie tut, stelle ich mir da besonders schwierig vor.
Ja, die Szene war auch immer schon in jeder Drehbuchfassung drin, was da passiert. Und es war ganz wichtig am Ende, dass da eine gewisse etwas passiert, was die Hauptfigur auch wachrüttelt. So. Es geht hier um eine fast Vergewaltigung in der Szene, und das war sehr hart, weil man schreibt sowas war relativ leicht. Das ist ein Satz, den man schreibt, und dann stehst du am Set mit deinen beiden Schauspielern, und die beiden schauen dich an und wollen von dir wissen, okay, wie machen wir das jetzt, als ob ich der Experte wäre, wie das funktioniert. Ja klar, Vergewaltigung, kein Problem. Und wir haben das halt dann am Set mit Sebastian Friesdorf, der den Ben spielt, und eben Martina. Wir haben das dann gemeinsam entwickelt, und witzigerweise, das war, ich hatte so viel Angst vor diesem Drehtag, also vor dieser Szene, und die Szene selber war relativ leicht zu drehen. Wir waren 2 Stunden durch damit. Und
was wenig ist, wenn man über solche Szenen spricht.
Absolut. Da gab es aber andere Szenen, die dachte ich, die wären einfach, und die haben dafür halt einen ganzen Tag für gebraucht.
Aha, welche zum Beispiel?
Wenn Kurt auftaucht und verlangt, dass sie morgens zur Prüfung geht, so sein Plädoyer hält, da, das hat nicht funktioniert, und wir haben die Szene hin und her geschmissen, haben es geändert, und die Szene, die jetzt im Film ist, ist eine ganz andere, als sie im Buch stand, und es hat auch automatisch 3 Folgeszenen gekillt in dem Film, aber das ist halt dann Impro. Da muss man halt dann in der Sekunde, wenn man merkt, es funktioniert, nicht offen bleiben, und suchen, da habe ich auch eine Menge als junger Filmemacher gelernt für mich, weil ich habe ab einem gewissen Punkt gedacht, okay, das funktioniert nicht, wir hören für heute auf, ich denke mir was Neues aus, das liegt am Buch, was ich geschrieben habe, es funktioniert sich bei Ich und Heiner halt, als erfahrener Schauspieler mit Mitte 50 hat einfach gemeint, nee, lass uns mal weiter probieren, suchen, und dieses Suchen hat dann wirklich dazu gebracht, nach 3-4 Stunden, dass wir dann irgendwann in der Richtung was hatten, okay, das ist jetzt spannend, da gehen wir mal ein bisschen weiter hinterher. Und es hat, wie gesagt, einen ganz anderen Drive bekommen. Die Szene, als sie geschrieben war, ganz anders, komplett anders. Und aber ich habe da für mich gelernt, eben nicht so schnell aufzugeben, wenn etwas nicht funktioniert, weil natürlich, wenn etwas nicht funktioniert, suche ich die Schuld erstmal bei mir, weil ich habe es geschrieben. So. Und es war eine spannende Erfahrung für mich auf jeden Fall.
Also du besprichst dann auch und hörst auch auf Schauspieler. Das heißt, du hast auch Schauspieler, die in dem Fall Heiner, ist das seine Abkürzung?
Hans-Heinrich Hart, genau, ich nenne ihn Heiner. Ich weiß nicht, irgendwie wurde mir das so gesagt, dass man das so sagt.
Okay, ist dann auch jemand, der mit Improvisation Erfahrung hat. Ich weiß aus Gesprächen mit Axel und die das hier schon gehört haben, bei mir im Podcast, die haben das von ihm halt auch schon gehört. Es gibt halt Schauspieler und Schauspielerinnen, die schon viel improvisiert haben. Und Axel arbeitet ja ganz viel, zumindest mit seinen Hauptdarstellern oder Hauptschauspielern, mit Leuten, die das halt super finden und total gerne machen, hat aber jetzt in anderen Produktionen halt auch schon mit Leuten zu tun gehabt, mit Schauspielern und Schauspielerinnen, die das nicht oder nicht mehr gewöhnt sind und gar nicht so richtig dann so ein bisschen auch unsicher sind. Also gab es da irgendwie auch Leute, die da von unterschiedlichen Richtungen kamen bei dir?
Ja, absolut. Oder? Der Sebastian Freesdorf zum Beispiel hat vorher noch keine Impro gemacht und wurde da so reingeschmissen von mir. Und wir mochten uns menschlich halt total gut. Wir haben also uns beiden vertraut jeweils. Aber ich habe ihn da schon ziemlich reingeschmissen ins kalte Wasser und er hat wunderbar das gemacht. Also der hatte noch nicht gerade die sympathischste Figur zu spielen, aber
allerdings, ich wollte sagen, das ist auch so einer, der wirklich, nachdem der das erste Mal auftaucht, ich finde den echt beängstigend. Also der hat so eine aggressive Aura um sich rum, das ist
ja, aber
wirklich
hast du den Film Im Sommer wohnt da unten von Tom Sommerlatte gesehen, wo er die Hauptrolle mitspielt? Da spielt er so einen liebenswerten Schluffi. So ein, den willst du in den Arm nehmen und so ein, weiß ich nicht, entspannter Typ da. Und ich habe den halt damals gesehen bei Achtung Berlin, den Film, und dachte mir, das ist mein Ben.
Was machst du denn hier?
Auf dich warten?
Und wieso rufst du nicht vorher an?
Hab ich doch. Wieso gehst du nicht dran?
Guck mal hier. Was machst du?
Fuck, es tut mir leid.
Ja, ich renne da jetzt 2 Monate mit rum.
Scheiße, warst du schon mit dem Arzt?
Ich beobachte das jetzt erstmal noch eine Woche.
Was ist denn eigentlich los? Ich schreibe dir SMS, du antwortest nicht, ich rufe dich an, du hebst nicht ab, ich komme vorbei, du machst mir nicht die Tür auf. Ist das wegen dem Bein, oder? Lukas, es tut mir wirklich leid, du. Ich schlag keine Frauen, das weißt du, oder?
Ja, ich weiß.
Ich hab dich vermisst. Ich wollte dich sehen. War nicht ein bisschen raus? In die frische Luft, ein bisschen Sonne.
Ja, also ich dachte mir, wenn der nur einen Funken von diesem sympathischen, nur einen Funken mir mitbringt in den Arschloch, den er bei mir spielen soll, dann das macht es noch irgendwie spannender, die Mischung.
So, genau, sonst würde man Luca nicht abnehmen, dass sie ihn überhaupt reinlässt oder mit ihm was zu tun hat.
Genau,
also es muss ja irgendwie auch ihr glauben, dass ihre Sehnsucht nach Liebe und Zuneigung und körperlicher Nähe,
genau,
dass das bei ihm einigermaßen einen Platz hat. So. Also klar.
Ich finde ja, also ich zumindest glaube, dass das irgendwie, also solche Beziehungen sind immer schwer von außen zu beurteilen. Wenn man in den eigenen Freundeskreis so schaut, dann sieht man manchmal ein bisschen, oh mein Gott, wie geht denn das bitte sehr? Mhm. Oder die ist so eine intelligente Person, wie kann die sich so, ne, behandeln lassen? Aber sowas gibt es halt. Ne? Und aber Zuschauer ist man witzigerweise bei Filmen immer gleich viel kritischer. Also oder nee, das wird doch gar nicht im wirklichen Leben gehen. Und ich finde halt, er hat irgendwie so eine, man kann ihn nicht wirklich greifen. Er hat seine Momente, wo man irgendwie dann glauben kann, dass sie ihn reinlässt und ja, naja, ist es eben auch, die Figur war auch für mich wirklich schwer im Dreh, weil natürlich das kein privater Freund von mir ist. Also solche Leute.
Die Figur, die er...
Ja, also solche Leute habe ich jetzt nicht unbedingt in meinem privaten Freundeskreis.
Ja, stimmt. Das ist schwierig, auch jemanden so einzuschätzen. Der Rest war quasi, war aus deinem Umfeld.
War sehr autobiografisch aus meinem Umfeld, ja. Genau.
Und auch ja irgendwie aus dem Umfeld deiner Filmfreunde oder erweiterten Familie. Also die Überschneidungen zu Darstellern von Axel Ranisch ist ja doch stark gegeben. Seine Oma spielt mit. Also Ruth Bickelhaupt, du hast ja auch schon erwähnt, die in, ich glaube, wirklich jedem Film von Axel mitspielt. Inzwischen aber auch ja durchaus ihr Tätigkeitsfeld erweitert hat. Und
sie hat bei mir in einem Musikvideo mitgespielt und eben in Luca. Und ich arbeite sehr gerne mit ihr. Sie ist ein Schatz. Einfach nur.
So toll, ne?
Sie spielt halt meine Oma in diesem Film, also von ihrer Figur her. Und nee, Axel und ich haben da einen gewissen Austausch. Er hat von mir Christian Steifen bekommen.
Ah!
Ja.
Ja, der Schlagersänger aus Alki Alki.
Und ich fühle mich Disco.
Ich fühle mich Disco, genau. Entschuldigung.
Und ich habe mir all seine Schauspieler dafür komplett im Gegenzug genommen. Nein, wir haben da, glaube ich, einen ähnlichen Geschmack, den wir mögen, einfach auch sehr stark. Und ich weiß, dass er zum Beispiel auch ein großer Fan von Martina ist, aber hat bisher halt noch nicht mit ihr gearbeitet. Und
er spielt ja selber in deinem Vorgängerfilm Liebe mich mit, in einem tollen Bienenkostüm.
Ja, er ist auch das Herz irgendwie, bei ihm strahlt man irgendwie in den drei Szenen in dem Film, aber die drei Szenen sind immer die Szenen, wo man am meisten auch lächelt wahrscheinlich. Nee, er ist auch, Axel ist einer meiner engsten Freunde und er ist ein Mentor für mich irgendwie lange Zeit gewesen. So jemanden, irgendwie ein Verbündeter, wo wir beide nicht wussten, wie läuft das mit dem Filmemachen wirklich, werden wir davon jemals leben können, wo geht das Ganze hin? Und wir haben irgendwie uns supported, so. Und er war für mich immer eine sehr inspirierende Persönlichkeit auch. Also wir sind beides Macher, also wir machen einfach. Und ich meine, sein erster Film Dicke Mädchen war mal einfach so hammergeil, für 500 € gemacht und mit zwei Schauspielern und seiner Oma, die mit 89 damals, glaube ich, ihr Schauspieldebüt gegeben hat dann. Und er hat das so einfach aussehen lassen. Der Film war nun nichts einfach, wirklich. Und das hat mir den Mut gegeben, Liebe mich zu drehen. Also dieser Schritt, den er gemacht hat. Und ist ein bisschen... Ja?
Entschuldigung.
Nee, bitte. Es ist ein bisschen schwer leider mittlerweile, ihn mal persönlich zu treffen, weil irgendwie der Mann hat auch dem eine Hardcore-Karriere hingelegt, jetzt Tatort, Regie und wir schreiben uns ab und zu und bekräftigen jeweils davon, wie gerne wir uns doch mal wieder sehen würden.
Ich hoffe sehr, dass ich ihn demnächst hier im Podcast habe zum Tatort, weil ich habe das mit dem Kinofilm ja so ein bisschen... erweitert. Also seit Axel Fernsehen macht, muss ich dann schon auch über Fernsehen hier reden. Ich hatte ihn ja schon zu Löwenzahn hier und er hatte jetzt zwei Sachen am Start, die jetzt gerade auch so Festivalpremieren hatten. Den
Lotzmann.
Lotzmann heißt der, genau. Ist ja auch schon fertig und ja, also ich hoffe sehr, dass ich da demnächst was präsentieren kann.
Und aber schon wieder haben wir Axel Ranisch nächsten Podcast hier beworben, statt Luca tanzt leise.
Ja, dafür sind wir sowieso zusammengekommen. Ja. Ich finde es ganz interessant, trotzdem über euch zu reden, weil ihr so einen unterschiedlichen Weg genommen habt zum Film hin oder mit dem Film. Habt ihr euch in irgendeinem Film, ich weiß nicht, Workshop oder so kennengelernt? Denn du warst nicht an der HFF, wo Axel studiert hat.
Ja, ich komme nicht von der Elite-Filmhochschule. Ich bin einer derjenigen, die nicht das Privileg hatten. Wenn man, ich weiß nicht, wie deine Zuhörer hier Bescheid wissen über das deutsche Filmschulsystem. Also wir haben.
Weiß ich auch nicht, sagt's mir, kommentiert, beantwortet die Frage.
Wir haben 3-4 relevanten Schulen bundesweit, glaube ich, und da bewerben sich auf 10 Regieplätze jedes Jahr irgendwie ein paar hundert Leute. So, und also es ist sehr unwahrscheinlich, genommen zu werden. Und das Witzige ist, wenn du an die HFF Babelsberg Potsdam gehst, deren Pep-Talk am Tag der offenen Tür ist, von den 10 Leuten, die wir nehmen, werden 8 von euch später was anderes machen als Regie. So, das ist der Pep-Talk da. Und ich habe ich war am Tag der offenen Tür damals da, 2004, 2005, meiner damaligen Freundin, die Kamera studieren wollte. Und ich dachte mir dann so, fuck it, wenn das die Chancen sind, überhaupt also reinzukommen, also erstmal diese Unwahrscheinlichkeit da genommen zu werden und dann nochmal die Wahrscheinlichkeit von den 10 jemand zu sein, von zu den 2 zu gehören, die später das dann machen, dann kannst du auch jeden anderen Weg nehmen. So. Also dann ist irgendwie, dann gibt es halt keinen den Weg. So. Und ich habe mich mal an der DFFB beworben und wurde doch abgelehnt und wurde nicht mal eingeladen zu dem engeren Wahlgespräch und habe das dann Ego, was natürlich angekratzt und man ist, geht erstmal Wunden lecken, keine Ahnung. Dann dachte ich mir, fuck it, ich mache mein Ding trotzdem irgendwie und habe dann angefangen, weiter trotzdem meine Kurzfilme zu machen und ganz ehrlich, ich habe mir letztens nochmal die Unterlagen angeschaut, mit denen ich mich damals beworben hatte und sie haben mich so recht nicht genommen. Also ich finde, die haben da keinen, oh, das ist aber ein Genie, denn das übersehen haben. Im Gegenteil, also ich war wirklich vielleicht auch noch nicht bereit, denn was meine Erfahrung auch ist als Filmemacher, ist irgendwie, ich bin jetzt 34, habe jetzt in den letzten 4 Jahren 3 Spielfilme, bis zu meinen 30ern habe ich mich wirklich noch gesucht als Geschichtenerzähler. Also ich habe natürlich viel gemacht, immer, und auch viel ausprobiert, von Musikvideos bis zu mittellangen Kurzfilmen und etc., Dokumentation. Und das war auch alles irgendwie, manches war richtig schlecht, manches war gut, aber es hat irgendwie eine Perspektive gefehlt. Und das hätte mir damals nicht sagen dürfen, weil natürlich alles war irgendwie damals wichtig für mich, aber ich komme vom Dorf, bin mit Hollywood-Filmen aufgewachsen, ne? Und ich liebe auch heute noch, ich schaue alles an Cinema, also von japanischen Arthouse-Filmen aus den 50er Jahren bis zum neuesten Avengers oder Star Wars-Film. Aber was will ich wirklich selber machen? So, also anschauen Filme ist eine Sache, aber was für Filme habe ich was für Themen kann ich Film machen? Zu was für Themen habe ich wirklich was zu sagen? So als Filmemacher, Künstler. Und das habe ich erst mit 30 gehabt. Also für mich dann mal ein Projekt gefunden mit Liebe mich halt, wo etwas wirklich so aus meinem Bauch heraus wollte. Und das war, glaube ich, der größte Schritt, den ich gemacht habe in den letzten 4 Jahren oder eben auch die 10 Jahre davor. Die Findungsphase war für mich zu finden, okay, was für Filme will ich machen? Wozu habe ich wirklich was zu sagen? Außer mal die Passion für Kino, Cinema und Filme allgemein mal rausgenommen. Zu was für Themen habe ich was in mir so? Weil Filme machen es so anstrengend und so, man beutet sich selbst aus, in diesem Fall, ich beute auch mein Team aus natürlich zum gewissen Teil, weil ich eben diese kleinen No-Budget-Filme mache, die dann nachträglich ihr Geld erst bekommen, so, also jetzt, ne, also Liebe mich ist auf zu Netflix gegangen und weltweit und wurde verkauft an Netflix halt und ist jetzt in 20 Ländern der Welt zu sehen.
Wow.
Und Luca Translice wird es auch auf Netflix geben nach dem Kino, also nach der Kinoauswertung. Nur mal hier um für die Leute, die das vielleicht hier irgendwo in Hersbergen oder Osnabrück hören.
Ja, das Podcast. Ist ein wichtiges Thema, genau, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen.
Und es gibt also diese Möglichkeit, diese Filme leben also danach noch weiter. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich hingekommen bin zu dem Thema Netflix, aber egal. Nächste Frage bitte.
Na, dann bleiben wir dabei, denn die Frage nach der Auswertung ist ja ganz wichtig. Also zunächst mal, machst du Filme, die in der Regel zuerst auf Festivals gehen?
Ja, das ist, glaube ich, Festivals sind auch immer sehr dankbar, so einfach, um mal zu testen, wie funktioniert dieser Film mit dem Publikum. Also ich gehe danach nicht mehr in Schnitt, der Film ist dann fertig, Punkt. Aber das ist immer schon so ein Vorindikator, okay, haben wir hier etwas gemacht, was wirklich an allen vorbeigeht oder nicht? Und Luca Translice lief im Januar 2016 halt, hatten wir Premiere beim Max Oeffels Filmpreis.
Mhm, ziemlich genau vor einem Jahr.
Genau, und hatten eine sehr warme Publikumsreaktion da auf den Film. War sehr schön und das hat sich eigentlich auch so durchgezogen, so durch die Festivals weg. Was jetzt spannend war, war, dass er im Ausland fast besser aufgenommen wurde als in Deutschland. Also in Mexiko waren es was überschwängliche Reaktionen. So und hat irgendwie total einen Nerv getroffen beim Publikum, den es hier gar nicht so getroffen hat, witzigerweise. Zumindest für das kleine Festivalpublikum, was wir jetzt da hatten. Ne?
Was kommen denn da? Da gab es ja wahrscheinlich dann auch so Q&A und der Regisseur ist anwesend und sowas. Was wollen die Menschen wissen? Was kamen denn da für Fragen?
Auch dieselben, die es in Deutschland kommen, aber eine Frage war dann bezüglich, ob das ein West- oder Ost-Berlin-Film ist. Oh. Ja.
Okay. Das hast du geantwortet?
Ich war baff von der Frage, weil das absolut in meinem Leben keine Rolle mehr gespielt hat. Ja. Ich war 8, als die Mauer gefallen ist und war ein Wessi-Kind. Berlin war für mich immer eine Stadt. Also ich kenne es nicht anders. Dementsprechend hatte ich darauf wirklich keine Antwort. Also es hatte keine Bedeutung in der Geschichte. Sie hatte, glaube ich, was in der Geschichte erkannt, was für sie dann irgendwie West-Ost repräsentiert. Und das war auf jeden Fall nicht intendiert. Was schön war, es hat sich ein Psychiater gemeldet in Mexiko, der meinte, dass wir das Krankheitsbild gut getroffen haben. Und hat gefragt, ob wir ärztliche Beratung hatten für diesen Film halt, also für das Ding, was wir nicht hatten.
Zumindest keine humanmedizinische, aber es gab ja eine Tierärztin, die auch mitspielt.
Ja, aber die hat nicht die Depression beurteilt in dem Film. Genau, und es spielt eine echte Tierärztin mit, die war auch sehr cool, dass eine echte ist. Also das ist ein bisschen gemischt, das Cast. Es gibt Nebenrollen, das sind halt echte Leute, Menschen, keine Schauspieler jetzt. Und ich fand halt, diese Tierärztin war so ein cooler Charakter, auch im privaten Leben irgendwie. Das hätte dir keine Schauspielerin besser spielen können, als was diese Frau dann halt ist im Film. Ja. Fragen gab es ansonsten immer zum Thema. Das ist eine gute Frage. Ich weiß es gerade nicht. Tut mir leid, ich strauche gerade mit den Fragen.
Kein Problem, war ja auch eine ganze Menge. Also warst du jetzt tatsächlich das gesamte letzte Jahr dann immer wieder eingeladen auf Festivals?
Ich war mit Luca auf Tour. Ich habe parallel den neuen Film schon gedreht im Sommer und zwischendurch wird Liebe mich auch nochmal gezeigt, wo wir auch hinreisen. Also Liebe mich ist immer noch nicht durch. Das heißt also, ich komme ein bisschen durcheinander manchmal.
Ja, so ist das, wenn man so Schlag auf Schlag die Filme macht. In Saarbrücken ist jetzt auch so ein bisschen, also dieses Jahr bist du jetzt mit keinem Film dabei, aber du hast tatsächlich vorletztes Jahr da Filme gehabt, ne?
Nee, ich lief zum ersten Mal Max Oerfels. Davor war ich in Hof das Jahr.
Oh, Entschuldigung.
Vor Filmtage mit Liebe mich. Und aber ich habe jetzt jedes Jahr einen Film rausgebracht. Fast.
Das war's.
Das ist, waren beide schöne Erfahrungen definitiv und beides auch schöne Festivals. Also, dieses irgendwie, dieses schnelle Drehen dieser Filme irgendwie, das ist jetzt kein Gimmick. Also ich mache die dann, wenn ich sie fühle einfach. Und jetzt habe ich es einfach mal dreimal gefühlt und irgendwie, ich gehe davon aus, da wird irgendwann mal eine Phase kommen, wo ich 8 Jahre keinen Film drehe wahrscheinlich, weil ich irgendwie nichts finde für mich.
Vielleicht kommt ja dann was anderes. Also das Geschichtenerzählen ist ja nicht auf Film beschränkt. Kannst du dir vorstellen, auch mal auf eine andere Art und Weise Geschichten zu erzählen?
Du meinst jetzt was schreiben oder
zum Beispiel?
Ja, vielleicht, ja. Also ich meine, ich bin jetzt nicht der, meine Drehbücher sind jetzt keine Poesie unbedingt, kannst du dir vorstellen, bei 7 Seiten und 35 Szenen. Also ich weiß nicht genau, wie gut ich als Romanautor sein würde. Aber generell natürlich, also das Geschichtenerzählen bleibt in einem drin irgendwie. Und ich glaube, da bin ich auch neugierig genug, immer nochmal verschiedene Wege zu gehen. So, ja. Und natürlich ist Film das Medium, weil ich da, also ich wollte mal Comiczeichner werden, als ich 12 war.
Aha.
Und habe aber dann leider sehr schnell merken müssen, ich habe nicht wirklich das natürliche Talent dafür. B, ich bin zu faul dafür, das zu lernen. Also
das, ne? Zeichnen?
Das
oder?
Zeichnen, ja, genau. Also da war ich mir einfach lieber ein Konsument zu dem Zeitpunkt, als wirklich es selbst zu machen. Wobei bei Filmen irgendwie dann doch irgendwie auch immer das Selbstmachen wichtig war. So, also irgendwie, das ist mein Medium zum Ausdrücken geworden.
Im Abspann von Luca tanzt leise gibt es einmal das, was du schon erwähnt hast, von Oma gefördert, wo man, also das ist eine von omagefördert.de, wenn man das dann eintippt, kommt man auf die Filmseite. Und
eine sehr gut gepflegte Filmseite. Die machen wir noch selbst wirklich, dementsprechend ist sie nie up to date. Man findet aktuellere Informationen, wenn man einfach die Filme googelt.
Okay, gut, dann tut das. Aber es ist natürlich eine wunderschöne
Domain.
So eine Bezeichnung. Und ich dachte erstmal, es wäre ein Witz, so, aber das ist ja tatsächlich so.
Ja, es ist auch sehr viel Wahrheit hinter diesem Witz.
Und es ist natürlich auch eine gewisse, du sagst es so ein bisschen so mit einem Seufzen. Es hat Vor- und Nachteile, dass eben die Filmförderung nicht dabei ist. Was jetzt nochmal zurück zur Kinoauswertung, glaube ich, durchaus Vorteile hat, wenn man eben keine Förderung im Boot hat, dass man halt auch machen und verkaufen kann, an wen man möchte. Also es gibt einen Verleih, der den Film jetzt ins Kino bringt. Das machst du jetzt nicht selber.
Nein, nein, nein. Wir haben einen richtigen Verleih, Daredo, Darling Berlin. Die haben sich so ein bisschen spezialisiert auf den jungen deutschen Kinofilm und eben auch ein sehr buntes Programm wirklich da, was sie da vertreten. Mhm. Von bekannteren Filmen wie Love Stakes bis eben Liebe mich. wir haben uns da sehr heimisch gefühlt. Wir hatten bei Liebe mich, den ersten Film, da sind wir jetzt schon mal durchgegangen durch die Kinoauswertung halt, mit denen wollten wir da unbedingt hin. So, weil wir dachten, wir wollen in der Reihe dieser Filme stehen, die sie da im Programm haben, von Tom Lass, Captain Oscar oder eben von Jakob Lass, Love Stakes. Und mochten irgendwie das Darling Berlin Label. Und nun kommen wir dann auch zu den, mit den Geschäftsinhabern dahinter wirklich privat auch ganz gut zurecht und irgendwie sind die jetzt unser, ich arbeite ja mit einer Filmfamilie zusammen und irgendwie gehören die jetzt schon halb zu dieser Filmfamilie auch dazu, so, also bisher zumindest.
Und die Herkunft, die machen ja nicht schon immer Film, sondern die kommen eher so aus dem Musikbereich, ne, und haben irgendwie eine viel höhere Affinität auch zur Online-Auswertung, habe ich den Eindruck.
Auf jeden Fall, also mit Film verdienen die nur geringfügig ihr Geld aktuell, wie natürlich jede neue Firma, die irgendwie versucht, einen Platz zu finden in einem neuen Markt, also ne, erstmal sich da durchkämpfen muss zu den etablierten Firmen. Was ich aber gut finde, dass sie eben die verkaufen, glaube ich, hauptsächlich Online-Rechte oder Musikrechte, die besitzen viele Musikrechte. Mhm. Und aber Darling Berlin ist eine eigene Firma, Daredo, und die stecken da echt was rein und wollen, dass das Ding wächst und größer wird. Und es wächst auch und braucht natürlich ein bisschen Zeit. Aber die sind halt sehr gut da drin, dass die Filme auch nach dem Kinostart und nach Kino trotzdem noch zu finden sind und eben nicht verschwinden. Also jetzt Liebe mich gibt es bei Amazon, iTunes, bei Netflix, wie gesagt, weltweit zu sehen. Und dasselbe wird mit Luca auch sein. So.
Und das ist wirklich, also ich bin da jetzt nicht so super tief drin, aber ich, was ich so bisher gehört habe, ist es tatsächlich ein Problem, wenn man eine Filmförderung hat, weil man da halt an Regeln und Restriktionen gebunden ist und dann nicht mal so einfach für die vielen Menschen, die nicht in einer Großstadt wohnen, wo es ein Kino gibt, wo solche Filme laufen, die Filme auch anzubieten. Also das ist echt auch ein Problem in der deutschen Kino- und Filmlandschaft, dass es Kinostarts gibt. Und dann gibt's auch Presse. Wenn man Glück hat, gibt's Presse und das ist toll. Und auch viele kleine Filme kriegen ja wirklich auch viel Presse, weil da ja auch viel passiert und das wirklich interessant ist und Feuilleton und Kulturredaktion und sowas dann das da auch aufnehmen. Aber was mache ich denn, wenn ich in, jetzt will ich keinem kleinen Ort Unrecht tun, aber.
Nimm Harzbergen bei Osnabrück, da komme ich her.
Ah, also,
und in Osnabrück.
Okay, Osnabrück, Harzbergen, selbst Baden-Baden, da wohnt eine Freundin von mir. Wenn ich der sage, hier Axel Ranisch, die hat den meinen Podcast gehört über das schöne Manifest, über das wir gleich noch reden wollen.
Sehr gute Manifest.
Das sehr gute Manifest. Wie komme ich denn jetzt auf schön?
Schreiben wir nochmal.
Und die hat sich das angehört, fand das super, würde gerne einen Film von ihm sehen. Da kam auch einer aktuell ins Kino, aber der läuft dann halt nicht in Baden-Baden. Dann gibt es halt in Berlin sogar oft mehrere Kinos, weil Berlin halt so toll viel Subkultur und so macht und independent. Aber das ist halt für die vielen Orte, die zwischen Berlin und Hamburg und München sind, die haben dann halt Pech. Und da braucht es halt echt mal Leute, die verstanden haben, wie das mit dem Online geht und mit dem Angebot. Und zwar auch zeitnah. Denn wenn ein halbes Jahr oder ein Jahr nach Kinostart irgendwas dann auf DVD erscheint, weil es vorher nicht erscheinen darf, weil dann die Förderung gesagt hat, das darf nicht, dann erinnert sich halt niemand mehr an den Film.
Absolut. Auch ein Problem finde ich halt wirklich, es starten jede Woche 10 neue Filme in Deutschland und es ist wirklich ein Kampf um Feuilletonplatz, um Kinoplätze, um wie oft du gespielt bist in einem Kino. Dass Leute überhaupt von deinem Film hören, ist so schwer. Gerade wenn, das ist der schwerste Kampf, glaube ich, habe ich gemerkt nach Liebe mich und jetzt auch nach Luca, dass so als nicht geförderter Film, also echt schwer ist überhaupt, dass Leute von deinem Film überhaupt erfahren, dass es ihn gibt. Das ist das Schwerste. So, weil wir haben kein Werbebudget, wir haben kein, und selbst wenn wir jetzt, sage ich mal, 50.000, 100.000 Werbebudget hätten, was ist denn das bitte sehr schon, wenn du auf ganz Deutschland Werbung machen willst? So, also das ist halt, es ist schwer. So, wir leben quasi von Mundpropaganda. So, und dass diese Filme weiterempfohlen werden und irgendwie wie ein Geheimtipp so ein bisschen, hier hast du schon von dem Film gehört, den musst du dir mal anschauen. Und dann ist eben wichtig, wo kann man sich den Film anschauen?
Ja.
So, War bei Liebe mich dann der Fall, der ist dann auch auf einschlägigen illegalen Seiten erschienen, gerippt. Leider, keine Ahnung, als Filmmacher hat mich da hin und her gerissen, blutet mein Herz so ein bisschen. Haben die ersten 10 Minuten gefehlt. So, wo ich dann dachte, oh, come on. Leute schauen dann da drauf, wenn sie da drauf schauen. Ich meine, gut, es ist dann scheiße, weil illegal, aber hey, aber das ist dann eben trotzdem als Künstler dahinter, dann denkt man, da, das ist nicht der Film, da ja, fehlt was.
Ja.
Ja, egal.
Also hier nochmal, erstens, wenn schon Rippen, dann richtig. Und dann macht das einfach mit den Filmen, wo die Schauspieler alle gut bezahlt worden sind. Genau, wo alle gut verdient haben. So könnt ihr alles machen. Aber bei so Filmen, wo es echt um jeden einzelnen Zuschauer und Zuschauerin geht, wäre es total toll, wenn alle die sich das jetzt anhören und denken so, oh, das klingt ja irgendwie gut. Das könnte mir gefallen. Dann macht euch eine Notiz, merkt euch den 19.01. vor. Wie gesagt, leider nur in großen Städten. Wie viele Städte hast du gesagt?
Circa 5 aktuell plus 10 Kinos insgesamt.
10 Kinos insgesamt. Also da muss man schon entweder ein Stück fahren oder wirklich Glück haben. Oder eben dann für ein klein bisschen später vormerken, bei Netflix wird es den Film geben. Und
Amazon auch, auf DVD und auf zum Download und so weiter, okay. Alles da.
Genau, viele Möglichkeiten, dann wirklich eine von denen nutzen und ein paar Euronen hinlegen, denn da hat dann Philipp was davon, beziehungsweise die Schauspielerinnen und Schauspieler.
Beziehungsweise, dass unser Verleiher auch den nächsten Film noch mit uns machen will, das ist auch gar nicht so unwichtig. Ja, mit Netflix jetzt witzigerweise da bekommen unsere Schauspieler jetzt endlich was. Also wir haben quasi beiden Filme haben keinen Verlust gemacht durch Netflix. So, und das war gut. Das macht Mut, als Independent-Firma in Deutschland einfach weiter Filme zu machen. So, das ist ein tolles Gefühl. Einfach, weil damit hätten wir selbst nicht gerechnet. Also für mich war Liebe mich wie eine Calling-Card, wie eine Visitenkarte quasi. Okay, diesen Film mache ich jetzt so für mich und hoffentlich generiert sich daraus etwas anderes dann später für Folgejobs. Weil das Problem ist halt, wenn du auch nicht von einer staatlichen Filmhochschule kommst, ist mit Filmförderung und so weiter, wer bist du denn bitte? So, und wenn du nicht gerade ein übererfolgreicher Kurzfilmregisseur warst, der auf allen großen Festivals die großen Preise abgeräumt hat, ist das echt schwer, auch verständlich, weil ich meine, alle laden ihre Projekte beim Medienbord Brandenburg oder sonst wo ab halt und die müssen das selektieren. Und da ist es natürlich dann ein unbeschriebenes Blatt, wird natürlich wahrscheinlich leichter zur Seite gelegt einfach. Durch Liebe mich und Luca, glaube ich, habe ich mir mittlerweile einen ganz guten Status erarbeitet, dass wenn ich jetzt was hätte, zumindest gehört werden würde. So.
Ja, sie haben dich angeschrieben.
Sie haben mich.
Sie wollen dich kennenlernen.
Das fand ich total charmant, ja.
Klappt ja, da, also so gesehen klappt es ja dann.
Meine Arbeitsweise einfach Klappt leider nicht konform mit deren Arbeitsweise. Das ist so, ich wenn ich halt dann einen Film spüre und ich merke, ich kann ihn so machen, dann mache ich ihn erstmal lieber so. Ich habe mittlerweile halt mein Netzwerk so weit aufgebaut mit Fee Scherer, meine Kamerafrau, die ist super toll und die weiß, wie ich arbeite und sie hat einen sehr undankbaren Job bei mir als Kamerafrau, weil ich natürlich ihr nicht den Licht-LKW oder geschweige Licht überhaupt hinstellen kann, sondern wir drehen schnell, wir drehen down and dirty und sie muss da ihre Bilder finden, so, und weil ich auch nicht den Sinn sehe als No-Budget- oder Low-Budget-Film, kannst du halt nicht mit einem Til Schweiger-Film visuell konkurrieren, weißt du, wo mehrere Millionen drinstecken.
Würdest du das gerne so heimlich mal so richtig sowas machen, so klotzen und so?
Nee, gar nicht. Ehrlich gesagt, ich mag das, ich mag, weil meine Arbeit sich total auf das Spiel fokussiert und es einfach für meine Schauspieler gibt es in meinem Set nie Pause. Es gibt keine Wartezeiten, die sind da, wir drehen. Wir drehen uns um, wir drehen weiter. Also es gibt keine Pause für die Schauspieler. Es hält eine Energie irgendwie oben, wo du bei alt regulären Filmen, da wird halt mal 2 Stunden geleuchtet, dann kommen die Schauspieler, es wird 10 Minuten gedreht und dann wird umgebaut und dann wird wieder 2 Stunden geleuchtet und die Schauspieler müssen warten.
Deswegen haben die diese Camper, diese genau, Campingwagen, wo sie immer drin rumsitzen.
Und wir haben keine Campingwagen, aber wir haben auch keine Pause dafür. Dementsprechend passt das ja dann wunderbar. Nee, ich mag das schnelle Arbeiten und ich mag auch diese Energie am Set, was dabei entsteht einfach. Und du merkst bei den Schauspielern auch einfach, dass wenn diese Energie gehalten wird einfach, dass dann auch was, also es passieren spannende Sachen bei der Arbeit, finde ich da. Und wenn ich natürlich meine Kamerafrau irgendwie glücklicher machen könnte mit dem Budget und etc. Ich glaube, wenn ich mal Budget habe, richtiges Budget, dann geht es erstmal an die Gagen meines Teams. und nicht unbedingt gleich in die nächste Technik. So, und das Witzige ist ja, diese Filme, die wir machen, auch wenn sie jetzt nicht aussehen wie ein fetter Hollywood-Film, die erreichen die Leute emotional, und das ist Kino. Oder das ist doch Filme machen im Endeffekt. Ob es jemand ist, es geht ja nicht darum, ein Film muss einen ja jemand emotional erreichen, und da ist Geld nicht wichtig bei, sondern die Geschichte und das Spiel.
Das so? Ist dir das ja klein genug?
Ja. Danke.
Bitteschön. Ich hab dir doch gesagt, dass die vegan ist.
Ja, das ist doch Schnitzel.
Mama, Schnitzel ist Fleisch. Ja, vegan ist fleischlos.
Das hast du mir schon x-mal gesagt. Das ja, weiß ich nicht. Du machst
Schnitzel.
Aber das ist was Gutes, und da braucht sie auch mal was Kräftiges.
Ich liebe Omas Schnitzel.
Siehste. Na, sag ich doch. Jetzt.
Ja, Omas Schnitzel ist so gut, ich kann es nicht essen. Na dann.
Hm? Ja, piep, 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 wir haben uns alle lieb.
Guten ja. Appetit. Mhm. Guten Appetit. Ja.
Du musst essen, damit du groß und stark wirst, Mama.
Ich nicht.
Oma, es ist sehr gut.
Ja, schmeckt sie?
Ja.
Ich weiß doch, was du gern isst.
Mhm. Macht denn überhaupt dein Mathe? Hast du dich um dein Mathe gekümmert?
Ja, ich arbeite dran.
Das hoffe ich.
Mhm. Ja, ruhig.
Auch. Mathe ist nämlich nicht so besonders gut.
Aha. Mhm. Und von wem hat sie das? Mami, dann
ja, natürlich.
Mhm. Na, sagt ihr?
Das wird schon. Wie braucht Zeit?
Das hast du bei mir früher nie gesagt.
Na, früher. Hör doch auf mit früher.
Gut Ding will Weile haben.
Ja, du hast aber keine Weile. Du musst jetzt gut sein.
Kannst du mir auch mal ein bisschen vertrauen, ne?
Das kommt schon noch.
Meine ich auch. Siehst du, Oma hat die richtige Attitüde.
Schön, dass ihr euch einig seid.
Stichwort von wegen emotional, auch nicht nur, aber auch weil du ja viel mit Musikvideos zu tun hattest. Du hast Musik im Film, ich fand die sehr schön, aber also nicht besonders üppig eingesetzt. Also es ist sehr sparsam. Magst du dazu noch was sagen, wie du zu der Musik gekommen bist?
Ja, wir haben zwei verschiedene Musiken drin. Einmal haben wir da gibt es einen Score quasi, Melodie, die ist von einer Freundin von mir gemacht worden, die heißt auch Luca, hat aber nun absolut nichts mit der Filmfigur zu tun, ist eine Musikerin, und die hat auch schon den Tiefseetaucher-Song bei Liebe mich gemacht, und wir kennen uns jetzt auch schon seit 6 Jahren und haben diverse Kurzfilme miteinander gemacht. Ich habe ein Musikvideo für sie gemacht und sind einfach Freunde, und man hilft sich halt da so, und ich schätze, weiß ihre Arbeit sehr zu schätzen. Und dann gibt es einmal die Sachen, die man im Club hört, so, oder so die etwas härteren Sounds in dem Film. Das ist Offren, eine ganz tolle Musikerin, die hat beim Label von Robert Gwisdek und Captain Peng ihr erstes Album rausgebracht. Hat
Kreismusik.
Kreismusik, das, genau, Kreismusik, danke. Und ja, die kannte ich nicht vorher wirklich persönlich, aber sie war auch cool genug irgendwie, konnte mit dem Film vielleicht was anfangen, aber auf jeden Fall bereit, ihre Musik für diesen Film zur Verfügung zu stellen. Gegen eine gewisse Summe.
So. Dann kommen wir jetzt nochmal zu dem sehr guten Manifest, wie es natürlich ganz richtig heißt. Im Abspann wird darauf verwiesen, dass dieser Film basiert auf das sehr gute Manifest. Ich habe die Formulierung jetzt nicht im Kopf. War bei Liebe mich auch schon so? Ist das für dich überhaupt vorstellbar, anders zu arbeiten? Oder was genau dieses, ich möchte jetzt nicht, dass du das zusammenfasst oder irgendwie wiedergibst, das Manifest. Aber das ist eine bestimmte Art, Filme zu machen. Das sind zwar irgendwie, ich glaube, 10 verschiedene Punkte. Ich habe es hier nochmal hingelegt.
Ja, erstmal, das Manifest hört sich so dogmatisch an. Es ist eher mehr grobe Richtlinien, was auch, glaube ich, so der Art Filme, die wir alle in dieser Mumblecore-Impro-Filmgruppe machen, eher auch gilt. Es gibt keine richtigen Regeln. Wenn es Regeln gibt, werden die ziemlich schnell gebrochen. Sondern was da drin steht, kann ich halt total unterzeichnen für mich selber. Also da steht irgendwie drin, Filme sollten aus einem Schwung gemacht werden, und Filmemacher sollten über Themen, also was erzählen, über die sie wirklich was zu sagen haben, und Ach Gottchen, und jede Komödie braucht Drama und Drama braucht Humor, solche Sachen halt. Und das hat der Axel Ranisch halt so wunderbar witzig niedergeschrieben. Und es gibt auch einen Clip irgendwie auf Arte, irgendwie auf YouTube zu finden, wo er das auch vorträgt. Und,
nein, den kenne ich gar nicht.
Und kannst du den Link drunter packen.
Ja, ich mach das mal.
Und es spricht mir einfach dermaßen aus dem Herzen. Und deswegen haben wir es reingeschrieben bei Liebe mich. Und dann bei Luca haben wir darüber nachgedacht, ob wir es nochmal reinschreiben. Und dachten, ja, aber naja, wenn wir es nicht schreiben, dass es nach einem sehr guten Filmmanifest ist, dann ist es, sagen wir damit, es ist kein sehr guter Film mehr. Deswegen haben wir es dann doch nochmal mit reingenommen. Auch wenn wir es nicht mehr reinnehmen sollten beim nächsten Film eventuell, heißt es nicht, dass wir den Film anders gemacht haben. Es ist einfach wirklich nur etwas, was uns aus dem Herzen spricht. Und wir wollten einfach uns dazu bekennen, offiziell als erster deutscher Film, die nicht Axel Ranisch Filme sind, die das auch quasi in Anspruch nehmen, sei Manifest.
Sehr gut. Also ich würde jetzt am liebsten hier so einzelne Zitate. Ja, aber es ist alles so zitierfähig. Sehr gute Filme sind Kinder einer intakten Filmfamilie. Sie entstehen aus Leidenschaft. Ihre Themen sind wahrhaftig, ihre Helden kommen aus der Nachbarschaft und trotzdem bewegen sie sich zwischen Realismus und Fantasie, zwischen Alltag und Abstraktion.
Ja.
Also, wen das in Gänze interessiert, lest das nach, guckt das auf YouTube oder hört euch meinen allerersten Podcast an. Der ist nämlich mit Axel Ranisch zusammen zu dem sehr guten Manifest entstanden. Da erzählt er, was ihn, und die haben es zu viert geschrieben, also was ihn und die drei anderen da bewogen hat, das zu schreiben, und noch ganz viel mehr, wie er Filme macht und ja. Also auch, wo man das Geld daher bekommt und wie das alles funktioniert in diesem Filmbusiness. Und ich habe schon einiges auch wiedererkannt. Also ich kann gut verstehen, dass ihr da euch gut versteht und auch mit gleichen Schauspielern gut funktioniert. Und trotzdem sind es ganz, ganz eigene Filme und es ist deine Handschrift und es ist.
Das ist witzig, ja. So eine Handschrift, die hat man ja, also das sucht man sich ja nicht aus, oder? Man macht seine Sachen irgendwie und trotzdem irgendwie. Also man könnte mir dasselbe Drehbuch und Axel dasselbe Drehbuch geben, es würden trotzdem zwei komplett unterschiedliche Filme bei rumkommen. Ne? Das ist einfach.
Das wäre jetzt spannend, genau. Das wäre auch mal so eine kleine Challenge, so den gleichen Stoff. Gab es ja auch schon, gleichen Stoff von verschiedenen Leuten verfilmt und so. Gut, keine neue Idee. Eine Frage habe ich noch ganz am Schluss. Damit fängt es ja eigentlich an, mit dem Titel. Wie kommt denn der Titel Luca tanzt leise zustande?
Ja. Das war nicht der Titel beim Drehbuchschreiben, das war ein Arbeitstitel. Der Arbeitstitel des Films hieß Halte mich. Mhm. Und dann war aber immer klar, das wird nicht der Titel des Films sein, man braucht erstmal einen Namen, einen dummen Namen, damit man überhaupt, wenn man es abgibt, irgendwo das Projekt einen Namen hat. So, und so beim Schauen des Films, wir haben lange, lange nachgedacht. Also dann war der Film auch schon fertig und wir mussten halt wirklich einen Titel finden mit Deadline, weil der Katalog für Max Oeffels gedruckt wurde. Und wir haben, glaube ich, am letzten Tag entschieden, wie dieser Film heißt. Und wir hatten eine Liste von 20, 30 Namen und es war nichts hat's getroffen. Und ich glaube, es war dann eine Mischung aus dem Axel Ranisch-Vorschlag und meiner Idee dahinter. Als wir den Titel dann hatten, hat sich sofort richtig angefühlt vom Gefühl des Films, und es hat auch für mich irgendwie den Film sowie auch die Figur so wunderbar beschrieben. Und ich wünschte, ich könnte sagen, dass das in der ersten Sekunde, wo ich die ersten Sätze dieses Buchs geschrieben hatte, ja, das ist der Titel und das ist die Geschichte dazu. Nein, es kam wirklich als allerletztes. Und es hätten auch ganz schreckliche andere Titel werden können, wäre uns das nicht eingefallen. Aber das Witzige war, als dieser Titel dann zum ersten Mal ausgesprochen wurde, war es irgendwie gleich klar, das ist es. Das ist richtig, das fühlt sich gut an. Aber da gingen Wochen um Wochen nach panischer Titelsuche, ging da um sich rum. Aber es hat sich wirklich irgendwie richtig angefühlt, weil es die Figur für mich widerspiegelt und den Film.
Mhm. Ich finde ihn auch total passend, aber trotzdem wollte ich nochmal den Grund, weil er ist jetzt nicht so naheliegend.
Was wäre naheliegend gewesen?
Oh, keine Ahnung. Nee, bin ich ganz schlecht, würde ich mich auch wahnsinnig schwer tun. Aber so wie du es beschreibst, passt das auch zu meinem Gefühl für den Film. Also ich fand es von Anfang an stimmig. Also nachdem ich den Film gesehen hatte, hat es einfach total gut gepasst.
Und beim ersten Film Liebe mich war es umgekehrt. Da stand der Titel im Drehbuch vom ersten Satz an. Ich wusste auch immer, wie das Plakat bei Liebe mich aussehen würde. Das Mädchen mit dem Mittelfinger in den Himmel und mit Liebe mich mit Ausrufungszeichen. So. Das war beim Schreiben schon da und der Titel ist geblieben. Das Poster ist genauso geworden. Mhm. Und hier war es halt wirklich, hier war von Anfang an kein Titel definitiv da. Und es war wie der Film irgendwie eine Findung, also beim Machen. Und ich bin sehr, sehr happy mit dem Titel, wirklich. Ich habe gerade wieder denselben panischen Durchgang beim neuen Film, weil für den haben wir auch keinen Titel. Und ich habe so Angst, dass wir einen ganz bescheuerten Titel auswählen. Aber ja, da habe ich ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit für und deswegen kann ich den aktuellen Film auch noch nicht namentlich bewerben, weil der Film heißt, ich weiß nicht, das Charlie-Projekt aktuell oder so, ich habe keine Ahnung, also arbeitstiteltechnisch. Aber Titel sind echt schwer und ich bin mit den ersten beiden Titeln, von meinen ersten beiden Filmen echt happy. So. Liebe mich ist ein bisschen schwerer zu googeln, wenn man Liebe mich googelt und ich meinen Namen dazu schreibt oder einen der Schauspieler, ist es echt, da kommt eine Menge anderer Scheiß. bei Luca tanzt leise ist es wirklich, dann kommt der Film. Das war noch nicht mal ein Grund, ihn so zu nennen. Heutzutage, also große Filme haben da ja Marketingabteilungen, die dafür sorgen, dass der Titel gut googelbar ist, ne? Dass man auf jeden Fall den Titel findet. Er hat sich einfach gut angefühlt und dass er gut googelbar ist, war ein absolutes Bonus.
Also der Filmstart ist ja nicht so, dass der dich jetzt nicht, der Kinostart, dass der dich nicht beschäftigt. Ne? Wir haben es schon gesagt, 19.01. Startet Luca tanzt leise im Kino. Du bist mit diesem Film da auch noch unterwegs, weil ihr ein bisschen Kinotournee macht.
Genau, ich habe von Rostock bis Münster, Osnabrück, habe ich ein paar Termine, dann in Konstanz Konstanz, ja. Werde den Film auch, wo ich kann, natürlich auch einmal selbst vorstellen, Sondervorstellung einfach. Genieße das auch nicht immer. Das ist ja so ein bisschen, wo man dann irgendwie die Früchte erntet von der Arbeit, die man davor reingesteckt hat. Parallel bin ich natürlich in Vorbereitung. Wir überlegen wirklich, ob wir dieses Jahr noch einen Film drehen.
Also noch einer kommt noch, der ist noch nicht fertig.
Genau, der ist gerade im Schnitt, der ist abgedreht, genau.
Hat aber noch keinen Titel.
Hat noch keinen Titel, deswegen kann ich ihn leider überhaupt nicht sinnig hier bewerben.
Doch, natürlich kannst du ihn bewerben, aber wir haben noch
keinen Titel. Ist der Film mit Viktoria Schulz von Philipp Eichholz, demnächst irgendwo. Was wollte ich sagen? Ist eine kleine Trilogie geworden mit diesen drei Mädels irgendwie. Diese drei Filme, drei weibliche Hauptfiguren. Also der neue, den wir gedreht haben, hat halt auch eine weibliche Hauptfigur.
Weil es aber vorher.
Das war nicht geplant. Nee, das hat sich so entwickelt nach Luca, weil die am Ende von Luca taucht die Hauptfigur aus Liebe mich kurz einmal auf. Und jetzt wird Luca taucht auch in dem neuen Film einmal auf und so sind diese drei Filme irgendwie, spielen also im selben Berlin, so in derselben Zeit. Und das war für mich irgendwie, hat sich richtig angefühlt, weil die drei Filme auch irgendwie aus derselben Ecke meines Herzens kamen, so vom Gefühl her einfach. Und der neue Film wird was komplett anderes sein. So, was auch wichtig ist, irgendwie. Ich habe jetzt da irgendwie mich abgearbeitet, erstmal bei den letzten drei Filmen an gewissen Sachen, die ich erlebt habe. Und der neue Film wird irgendwas ganz Wildes, anderes sein, hoffentlich. Parallel schreibe ich seit 2 Jahren mit Christian Erich, meinem Hauptdarsteller aus Liebe mich, dem Olli, an einem anderen Drehbuch, was ich mit ihm und Peter Trapner drehen will. Und an Ideen mangelt es nicht, an Geld schon ab und zu, aber mal sehen, wir sind optimistisch.
Sehr gut. Gibt es auch jeden Grund, so will ich sagen. Ich bin sehr gespannt auf den dritten Teil einer Trilogie, der kommt. Magst du kurz sagen, also ungefähr so, worum es geht?
Nee,
oder?
Das treffen wir uns nochmal hier in 2 Jahren, wenn das Ding dann ins Kino kommt.
Sehr gerne. Gut, genau, wir sind gespannt. Ich wünsche dir alles Gute für alles Weitere, was jetzt dieses Jahr noch so passiert. Okay. Und vor allen Dingen jetzt erstmal, weil ganz aktuell, viel Erfolg für Luca tanzt leise im Kino.
Vielen Dank, danke sehr.
Na dann, das war's für heute und danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.
Na denn, viel Glück.
Danke fürs Bringen. Tschüss.
Where is another lonely island? It's waiting. It's to the king and I ran.